Warum eigentlich Maria? Liebe Mitbrüder im priesterlichen Dienst, mich beschäftigt schon lange geistlich, theologisch, philosophisch, woran denn das liegt, dass wir alle mit dem Problem zu kämpfen haben, dass da uns der Glaube oft äußerlich bleibt. Also, dass wir religiöse Vollzüge durchführen, feiern, sprechen, beten. Und die Frage ist ja, ist uns das wirklich innerlich nahe? Wann wird unser Sprechen erfüllt von Gottes Geist, von Christus, von seiner Gegenwart? Und wann sprechen wir halt einfach nur so und tun als ob, mehr schlecht als recht? Jeder von uns kennt es. Jeder von uns betet in der Messe, erhebet die Herzen, Leidsorgen, wir haben sie beim Herrn. Und unsere Frage, auch meine ist, ja, stimmt es? Haben wir die Herzen beim Herrn? Wie geht es, die Herzen beim Herrn zu haben? Ich bin erstens aus der Schule, der Theologie, der Philosophie, aus der ich komme, aber auch durch die persönliche eigene Erfahrung dahin gekommen, dass die Mutter des Herrn dabei eine große Rolle spielt. Und ich möchte euch ein bisschen mitnehmen, gedanklich auf dem Weg, der dahin führt. Der erste Teil ist, Glaube, es geht um das Sein. Glaube in der Tiefe bedeutet eine existenzielle Sache. Wir glauben, dass der Glaube, je tiefer er wird, desto innerlicher wird uns die Gegenwart Christi in unserem Leben, in unserem Herzen. Und wir alle haben die Frage, wie wird denn mein Glaube tiefer? Paulus sagt uns, wer in Christus ist, ist eine neue Schöpfung. Warum spüren wir das so oft nicht bei uns selber oder bei den Gläubigen, die uns anvertraut sind? Warum feiern wir das innerste Geheimnis der Eucharistie, wo es um Wandlung geht? Und wir denken uns immer, ja Herrgott, lass halt Wandlung geschehen bei mir und bei den anderen. Ist es eine Wirklichkeit oder ist es nur frommes Gerede, das uns da beschäftigt? Von Anfang an, eigentlich von der Theologiegeschichte her, wissen wir, dass die Frage, ist Christus bloß ein Vorbild, dem wir äußerlich nachahmen? Christus hat so gemacht und so gemacht, also machen wir es auch so. Jugendliche hängen sich ein Armband hin, da steht drauf, what would Jesus do? Also mache ich es auch so, weil es Jesus auch so. Ist ja nicht schlecht. Aber wir wissen alle, als Gläubige, als Priester, ja einfach nur nachahmen, das führt am Ende doch zu nichts oder vielleicht auch wieder nur zur Selbstgerechtigkeit, weil jetzt mache ich es ganz genauso wie Jesus, jetzt bin ich gut. Sondern die Frage ist, wie wird uns der Herr innerlich vom bloß äußeren Vorbild zum inneren Lebensfundament? Wir beten durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre. Und Paulus in der Rede auf dem Areopag sagt er, in ihm leben wir, in ihm bewegen wir uns, in ihm sind wir. Das heißt, es sind zutiefst ontologische Aussagen, also seinsmäßig. Wir sind in ihm, bedeutet, es geht um Ontologie, aber bitte jetzt nicht erschrecken und denken, jetzt komme ich mit der Metaphysik und mit der Seinslehre. Eigentlich schon, aber das, was hier mit Sein gemeint ist, ist zutiefst Leben. Neues Leben, tieferes Leben, Existenzvollzug, Sein als Tunwort, nicht als abstrakter Begriff. Sein ist kein, in der Philosophie aus der Schule, aus der ich komme, kein abstrakter Begriff, sondern Vollzug, Lebensvollzug. Wir sind in ihm. Wie kann man das verstehen? Nur ganz kurzer Exkurs. Aristoteles hat einmal gesagt, das Leben ist das Sein der Lebendigen. Und der Thomas von Aquin sagt dann ergänzend, das Sein selber ist nicht so wenig wie das Laufen läuft. Es gibt nicht das Sein abstrakt über alle, sondern es gibt das Leben in jedem einzelnen Lebendigen. Jedes einzelne Geschöpf existiert, hat zu existieren, hat sein Leben zu vollziehen, hat zu sein. Und als Christen glauben wir jetzt, dass das Leben, das wir alle haben, in uns haben, und zwar so wie jeder Regenwurm, jeder Grashalm, jede Ameise hat Leben in sich. Als Christen glauben wir, aus unserer spezifischen Gläubigkeit ist Leben etwas, was wir annehmen müssen, empfangen müssen, als Gabe und weiter verschenken müssen in der Hingabe. Und wir spüren, gerade das ist uns oft verwehrt, weil wir selbstzentriert leben. Ja, ich frage mich auch immer wieder, ja Herrgott, wieso dauert es so lange, bis ich mit meinen schlechten Angewohnheiten zurechtkomme oder bis ich mir die abgewöhne? Warum dauert es so lange, bis man die Selbstzentrierung sich abgewöhnt? Warum dauert es so lange, bis man die Abhängigkeit von äußerer Anerkennung verliert? Wann werde ich endlich frei in dir? Man spürt schon, hin und wieder lässt er einen das spüren, dass man vielleicht einen Schritt weiterkommt, dass man vielleicht den einen oder anderen kleinen Sieg bei den schlechten Angewohnheiten doch erringt, ohne dass das je an ein Ende käme. Aber wir spüren, dass wir eigentlich, und das ist, glaube ich, das, was da eine Erkenntnis, die bei Luther ganz wichtig war, dass wir eigentlich so von unserer gebrochenen Natur her erst einmal selbstzentriert sind. Homo incurvatus in se ipsum, der Mensch, der auf sich bezogen ist und erst einmal die Welt auf sich hin denkt und von sich her denkt. Und wir glauben, Erlösung bedeutet etwas von dem, durch Christus kommt neues, ewiges Leben in unser Herz, das diese Selbstverkrümmung gewissermaßen von unten her öffnen kann, sodass wir das neue Leben wieder in uns haben und so, dass wir es verschenken können. Das ist eine Verinnerlichung. Wenn, wie sagt Jesus, wer mein Fleisch nicht isst und mein Blut nicht trinkt, hat das Leben nicht in sich. Also er kommt mit einer neuen Qualität von Leben. Auch eine Frage, ob wir das so einfach glauben, ob das unsere Gläubigen jemals schon wirklich gehört haben und mitvollziehen. Weil das ist ja was, was jetzt angeht. Dieses Leben, das der Herr uns schenkt, macht uns liebesfähiger, hoffentlich. Gläubiger, hoffentlich. Hoffnungsvoller, hoffentlich. Das in uns geschenkt wird. Also er kommt, um uns die Welt, um unser Herz zu erneuern, uns aus unserer Selbstbezogenheit zu leben, zu lösen und uns mit ewigem Leben zu beschenken. Das jetzt schon angeht. Mir hat dann einmal ein Mitarbeiter gesagt, und das fand ich ganz interessant, weil wir über Theologie gesprochen haben in meinem Büro, ich mag aber nicht sagen, wer es war, der gesagt, ja, wissen Sie, Herr Bischof, Sie reden manchmal von der Mutter Gottes, mir ist aufgefallen, so als jemand, der auch ein bisschen theologisch unterwegs ist, vielleicht am Anfang geht man so volksfrömmig mit als Kind und dann ist Maria ganz wichtig. Dann wird man irgendwie im Glauben erwachsen und dann denkt man, ja, es geht um Jesus und alles andere ist verzichtbar. Ich muss Jesus folgen und habe Jesus im Kopf und hoffentlich im Herzen und da brauche ich doch nicht Maria. Und dann ist mir aufgefallen, je gläubiger die Menschen werden, auch in einem guten Sinn demütiger, desto mehr kommt die Mutter Gottes wieder ins Spiel. In einer geistlichen Biografie. Haben wir gedacht, das ist eine ganz spannende Bemerkung, die er da gemacht hat. Und deswegen habe ich die mal so auf diese verkürzte Formel, je gläubiger, desto mehr kommt Maria zurück. Natürlich stellt uns auch das für die Frage, was machen unsere evangelischen Geschwister damit, aber ich will es jetzt mal aus einem katholischen Horizont bedenken. Warum ist es so? Weil Glaube ein Geschehen des Dialogs zwischen Gott und dem Gläubigen oder Gott und den Menschen ist. Und wir glauben, dass Christus nicht nur in Gedanken geglaubt, sondern im Herzen Eingang finden will. Er will als das neue Leben empfangen werden, das er selber ist. Und jetzt mache ich einen Begriff auf, an dem man vielleicht was deutlich machen kann. Christus ist der Logos. Und denken Sie an das, was der Mitarbeiter gesagt hat. Also am Anfang volksfrömmig, kindlicher Glaube, dann irgendwie intellektuell Glaube durchreflektiert, Jesus. Jesus ist der Logos. Jesus kann man auf den Begriff bringen. Jesus ist das Wort. Konzeptus heißt Begriff. Begreifen. Wenn das nicht demütig ist, wenn das nicht liebend wird, dann bin ich der Beherrscher des Begriffs. Dann bin ich der Meister, der die Sprache der Theologie beherrscht und verkündet und unglaublich gescheit womöglich über Jesus redet, aber alles nur gewissermaßen aus seinem eigenen Kopf, aus seiner eigenen Vollmacht vermeintlich. Und die Frage ist, wie wird aus einem Konzeptus Begriff eine Konzeptio, eine Empfängnis in Fleisch und Blut, sodass nicht mehr ich gescheit daherrede über Jesus, sondern dass der Herr von mir Besitz ergreift und meine Worte Dienstfunktion an seiner Gegenwart haben. Dass das, was ich versuche zu sagen, ihn und seine Gegenwart erhält und sich daraufhin auch verschweigt, dahin zeigt und nicht auf sich zeigt. Versteht ihr, das ist, jeder Theologe ist in der großen Gefahr, dass er über Gott gescheit redet und denkt, womöglich Bücher schreibt und dann hat er ihn im Griff und dann stehen die Bücher in seinem Regal und dann kann er anschauen, so sehr toll habe ich über Gott geschrieben und gedacht. Und es muss überhaupt noch nichts mit seinem Herzen gemacht haben, weil er Gott im Griff hat. Wie wird aus dem bloßen Konzeptus lebendige Konzeption, Empfängnis, Fleisch und Blut, dass er was mit mir machen darf und nicht ich dauernd nur was mit ihm mache? Das ist unser Thema als Theologen, als Prediger, als Verkündiger. Also, jetzt ist eine Frage, die mich dann immer wieder beschäftigt, kommt ganz stark von meinem verehrten Lehrer her. Wie kommt Christus in die Welt? Das erste ist, er kommt als eine Gabe. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn hingab. Gott schenkt seinen Sohn. Er kommt als Gabe in die Welt. Das heißt, es ist immer ein personales Geschehen, ein Geschehen zwischen Geber und Empfänger. Gott gibt erst einmal was. Aber jetzt die Frage, wie gibt er denn? Und da ist die eigentlich unglaubliche Erkenntnis, er gibt in der unfassbaren Einheit von alles und nichts. Denken Sie an das Kind in der Krippe von Bethlehem. Wir feiern an Weihnachten, am ersten Weihnachtstag, im Anfang war das Wort, das ewige Wort Gottes. Feiern wir an Weihnachten. Und was feiern wir real? Ein kleines Baby, das bloß blären und kein einziges Wort sprechen kann. Alles und nichts, das ewige Wort Gottes, wird in diesem winzigen Wesen ausgesagt, das unfassbar hilflos und bedürftig ist. Oder im Johannesevangelium, wenn ich von der Erde erhöht bin, wenn der Menschensohn verherrlicht ist, werde ich alle an mich ziehen. Verherrlichung Gottes, Gloria Gottes, drückt sich aus in einem gekreuzigten, nackten, toten, gefolterten, total entleerten. Alles und nichts. Fülle, Reichtum und Armut in unfassbarer Einheit. Die Kommunion, die Sie im Gottesdienst kommunizieren, in diesem Stückel Brot, ist der Schöpfer und Erlöser der Welt gegenwärtig. Alles und nichts. Reichtum und Armut in unglaublicher Einheit. In dieser Weise kommt Gott als Gabe. Und jetzt fragen wir uns, ob wir als Menschen, die zunächst einmal selbstzentriert und erlösungsbedürftig sind, in der Lage sind, diese Gabe anzunehmen. Und einfach Ja dazu zu sagen. Und Amen dazu zu sagen. Und das auch zu meinen. Ja, Herr, du gibst mich dir in diesem Stück Brot. Und ich ringe mir da ein Amen ab. Und das ist mehr oder weniger tief. Meistens weniger tief. Er gibt sich ganz. Und wir sagen Amen. Das habe ich schon gesagt. Das heißt, wenn Gott so in die Welt kommen will, aber die Welt im Grunde unempfänglich ist für seine Gabe, für die Art und Weise, wie er kommt, dann braucht er gewissermaßen eine heile Person, die nicht so selbstzentriert ist, die nicht so verbogen ist, die nicht so entweder gierig an sich zieht oder sagt, um Gottes Willen, bleib mir vom Leib, wenn sie an Gabe denken, ja, was man nicht alles kriegt, sondern die einfach offen, frei Ja sagen kann. Wenn Gott als absolute Liebe wahrhaftig in die Welt kommen will, setzt er sich eine ungebrochene, heile Person voraus, die in der Lage ist, in Freiheit Ja zu sagen. Es ist ein personales Geschehen zwischen zwei Freiheiten. Gott gibt was und es ist sogar ein Gespräch dann, weil Maria irgendwie sich schwer tut, das zu verstehen. Wenn man sagt, sie hat vielleicht wenn man sagt, was zwischen Menschen passiert, bevor ein Kind entsteht, keine Ahnung, weil sie so rein war, weil die erste Frage ist, ich habe keinen Mann und erkenne keinen Mann. Wie soll das gehen? Und sie wird also in diesem Gespräch vom Engel dahin geführt, was ihr zugemutet wird und zugetraut wird. Und sie sagt in Freiheit Ja. Und ich glaube, in diesem Ja gewissermaßen, das ist das tiefste, existenziellste Ja, das je gesprochen worden ist in der Kirche. Das ist nicht einfach nur, wie ich manchmal erbärmlich mein Amen in der Kommunion sage, sondern es ist mit der ganzen Existenz Offenheit auf Gott, Ja zu Gott. Der Anfang der neuen Schöpfung. Und zwar, und das ist das Interessante, es ist auch ein Ja zur endgültigen Versöhnung zwischen Himmel und Erde. Es ist praktisch, da feiert Gott gewissermaßen seine Hochzeit mit seinen Geschöpfen. Thomas von Aquin sagt, Maria sagt ihr Fiat an der Stelle des gesamten Menschengeschlechtes. Sie steht gewissermaßen stellvertretend für die ganze Menschheit da, ich würde sogar sagen für die ganze Schöpfung, steht sie da und nimmt Gott in sich auf. Kurzer Exkurs, ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal aufgefallen ist, wenn man die Bibel am Anfang und am Ende liest. Der Schöpfungsbericht am Anfang kulminiert vor dem Sündenfall in einer Hochzeit. Vor dem Sündenfall steuert die Schöpfungserzählung auf eine Hochzeit zu. Sie sind ein Fleisch und sie schämten sich nicht voreinander. Also offensichtlich gibt Sexualität dort auch in einer gewissermaßen unschuldigen Form, in einer ungebrochenen Form. Der Höhepunkt der Schöpfungserzählung, eine Hochzeit, das heißt, sie sind geschaffen als Mann und Frau, als sein Ebenbild. Sie bilden ihn darin in seiner schöpferischen Vollmacht ab. Anfang der Schrift, Hochzeit als Höhepunkt. Ende der Schrift, das ganze Alte, das Ende der Schrift, letztes Buch der Schrift, die Hochzeit des Lammes. In der Offenbarung läuft alles drauf raus, dass Gott mit seiner Schöpfung wie in einer Hochzeit versöhnt ist. Versöhnung zwischen Himmel und Erde, zwischen dem endgültigen Bräutigam, der Jesus ist, und seiner Braut, der Kirche, der Menschheit, der ganzen Schöpfung. Und dann im ganzen Alten Testament wird immer wieder vom Bund Gottes mit seinem Volk erzählt. Immer wieder. Und die tiefsten Bilder vom Bund sind immer wieder die von der Hochzeit, von der Braut und vom Bräutigam, Gott, der seine Schöpfung heiratet, der sein Volk heiratet. In den Psalmen, bei Jesaja, im Ezechiel, in Jeremia, in Hosea am meisten. Immer wieder durchs Alte Testament findet der Bund sein Abbild in dem Bild von der Hochzeit. Anfang, Höhepunkt der Schöpfungserzählung, eine Hochzeit. Durch das ganze Alte Testament durch, der Bund Gottes erzählt als Hochzeit. Dann erscheint der Bräutigam, der von sich sagt, er ist der Bräutigam. Und er erscheint im Schoß einer Frau, die die Kirche seither als die Braut Gottes verehrt. Der Paulus sieht dieses Geheimnis im Epheserbrief, wenn er denn von Paulus ist. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden. Die zwei werden ein Fleisch sein. Er zitiert den Schöpfungsbericht und sagt, das ist ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und seine Kirche, auf die endgültige Hochzeit Gottes mit seinem Volk. Das heißt, die Mutter des Herrn ist der erste, heiligste, ursprünglichste, personale Wohnort Gottes in der Welt. In Person ist sie, wie sie die Kirche nachher verehrt, Bundeslade, Tempel, Brautgemach Gottes. Sie ist mit ihrer ganzen Existenz antwortende Kirche. Die Kirchenväter haben das relativ stark gesagt und später in der moderneren Theologie ist es vor allem etwas, was ein paar weniger Theologen gesagt haben, die Identifikation von Maria und Kirche ist bei den Kirchenvätern ganz stark, in den modernen Ekklesiologien nicht mehr so stark, aber die ganzen Eigenschaften, die man der Kirche zuschreibt, Mutter, Braut, Jungfrau, sind alle bei Maria gewissermaßen präfiguriert. Und wisst ihr, wenn das einmal stattgefunden hat, also wenn die Empfängnis stattgefunden hat, wenn sie mit ihrem ganzen Herzen Ja dazu gesagt hat, dann wird sie ja im Verlauf des Lebens, in dem sie mit Jesus unterwegs ist, wenn sie von ihm physisch getrennt ist, weil sie ihn zur Welt gebracht hat, nicht innerlich getrennt, sondern wahrscheinlich wird die Bezogenheit im Gehen mit dem Herrn immer noch tiefer, die innere Bezogenheit. Wahrscheinlich wird der Liebesbund immer noch tiefer, reifer, stärker, größer. Das heißt, die Mutter des Herrn ist bleibend der Anfang der neuen Schöpfung, bleibend der Anfang der Kirche, bleibend das ursprünglichste Ja, das gesprochen worden ist. Anfang der heilen Welt, der heilen Schöpfung. Im Römerbrief sagt der Paulus, die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Söhne Gottes offenbar werden, die Kinder Gottes. Sie ist das erste Kind Gottes, weil durch sie Gott wieder in die Welt kommt und die Schöpfung transparent wird auf seinen Schöpfer. Das heißt, als Gläubige ist für uns, für mich ganz wichtig geworden, dass die Kirche nie zuerst Struktur, Papst, Bischof, Pfarrer, Geld, Macht, Organisation, Einrichtung. Die Kirche ist zuerst eine Person und dann eine Gemeinschaft von Personen. Und aus der wachsen dann Strukturen. Aber die Mutter Gottes war schon viel, viel früher Kirche, bevor Petrus das erste Mal auf den Plan getreten ist. Aus ihrem Ja, davon bin ich überzeugt, lebt jedes authentische Ja, das ein Mensch zu Jesus spricht, wenn er denn antwortet. Hineingestellt in ihr Ja wird auch in uns das Wort Fleisch. Das sage ich gleich, das habe ich nachher noch auf einer Folie drauf. Aber mir hilft zum Beispiel die Vorstellung, die Mutter Gottes ist die Kirche. Sie kommen in diese Kirche rein, sie ist die Hausherrin. Und sie gehen zur Kommunion und stellen sie sich vor, sie legt ihnen ihren Sohn in die Hand, in den Mund, in die Arme und sie sagen Amen dazu. Und wenn ihr Amen und unser Amen unvollständig ist, dann wissen sie, Mama hat schon gesagt, ich höre schon dazu. Ich lerne mit ihr und von ihr und in ihr und durch sie mein Amen sagen. Das wird tiefer und existenzieller, je mehr ich mich auf das einlasse. Dieser Raum ist erfüllt, nicht nur von der Gegenwart des Herrn im Tabernakel, sondern von der Präsenz der Mutter des Herrn, die uns ihn gibt, Warum? Weil die Verbundenheit nie aufhört, die bleibende Verbundenheit mit ihm. Das heißt, und das, davon bin ich auch überzeugt, aus ihrem Ja, in das wir einstimmen, in das wir lernen, wird auch in uns die Fähigkeit zur absichtslosen Liebe geboren. Warum betone ich das immer so? Weil wir meistens auch wieder selbstbezüglich lieben. Wir lieben, damit es uns was bringt, damit es mir nutzt, damit es ich rechnen kann. Aber die Liebe Gottes liebt einfach umsonst in jeder Beziehung des Wortes. Und jungfräuliche Liebe und absichtslose Liebe kann man gewissermaßen sind austauschbar. Nee, jetzt habe ich es ausgemacht. Das heißt, um das Wort von vorhin wieder zu benutzen, ich glaube, es geht auch in unserem Verhältnis zu Maria nicht einfach nur um Nachahmung, wie wir es oftmals den Gläubigen sagen. Sie ist halt ein Vorbild im Glauben für uns und sie ist irgendwie auch Schwester, sondern das reicht tiefer. Das reicht tiefer. Wir kommen aus diesem Ursprung. Das ist nur nicht jemand, den wir nachahmen, sondern der Ursprung, in den wir uns hineinstellen. Das Zweite Vatikanische Konzil sagt uns in Lumen Gentium im 8. Kapitel, in der Ordnung der Gnade ist Maria unsere Mutter. Und es sagt uns auch, dass diese Mutterschaft unaufhörlich fortdauert in der Gnadenökonomie. Das heißt, wir stehen gewissermaßen in dieser Mütterlichkeit und wir bleiben auch drin. Die bleibt unsere Mutter und ist nicht einfach nur, wie es manchmal dann modern gesagt, ja, sie ist auch unsere Schwester im Glauben und sie war eine mutige Frau im damaligen Israel und sie hat gegen Widerstände und so weiter. Solche Sachen reden wir manchmal, das ist nicht so wirklich adäquat. Ist vielleicht, wenn man mit Jugendlichen beieinander ist, manchmal hilfreich, aber das ist nicht eigentlich gemeint. Ein Punkt ist mir nochmal gekommen, den ich ganz spannend finde. Ich habe in Benediktbeuern einen Pater gehabt, den Michael Krämer. Der war Exeget und hat sich ganz stark auch so mit Aramäisch beschäftigt und hat einmal gesagt, er glaubt, dass diese, und es gibt auch einige Belege bei den Kirchenvätern, dass es gibt eine Stelle, wo der Engel Josef erscheint und es heißt irgendwie, Josef will sich trennen, weil sie schwanger ist. Und dann sagt der Engel, fürchte dich nicht, Maria, als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind ist vom Heiligen Geist. Der moderne Interpret denkt, Josef denkt, sie ist schwanger, die hat mich betrogen, jetzt schicke ich sie raus und dann wird sie halt gesteinigt. Mei, ich bin ja gerecht. Ne? Es wird ja auch gesagt, Josef ist gerecht. Der Pater Krämer hat gesagt, und das findet er auch bei den Kirchenvätern, dieses weil das Kind vom Heiligen Geist ist, kann man auch so deuten mit einer anderen Betonung, dass Josef eigentlich Angst hat vor diesem Geheimnis. Also wenn er wirklich erkennt, wer Maria ist und realisiert, dass das Mädchen irgendwie sündenfrei ist und im Geheimnis mit dem Heiligen umgeht, dass er sich dann als Sünder sieht plötzlich, so ähnlich wie der Petrus, der beim Fischfang von Jesus, da hat er dann einen Haufen Fische im Boden und dann weicht er entsetzt zurück und sagt, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Also die Betonung wäre dann, fürchte dich nicht, Maria zu dir zu nehmen, obwohl du erkannt hast, dass das Kind vom Heiligen Geist ist. Ja, ich habe einmal den netten Satz gehört, in der heiligen Familie hat es der Josef echt schwer gehabt, weil er war der Einzige, der ein Sünder war. Das heißt, immer wenn es irgendwas gegeben hat, war er schuld. Also fürchte dich nicht, sie zu deiner Frau zu nehmen, auch wenn das Kind vom Heiligen Geist ist. Bleib bei ihr, das ist ein unfassbares Geheimnis und du kriegst jetzt den Dienst, sie zu beschützen. Ja. Also, die Gnadenökonomie dauert unaufhörlich fort. Vielleicht noch eine Folie habe ich noch, ein paar Verstehenshilfen. Wie kann man das jetzt verstehen, dass auch die Mutter Gottes irgendwie ontologisch zu sehen ist, wie ich das versucht habe zu sagen, wir gehen irgendwie, stehen in ihr, wir treten in sie hinein. Also stellen Sie sich vor, je liebesfähiger eine Person ist, desto größer ist der Radius ihrer Liebesfähigkeit. Die Burschen, die zu Don Bosco in seine Einrichtungen gekommen sind, die haben alle das Gefühl gehabt, dass der Don Bosco jetzt sie speziell besonders gern hat. Weil die Fähigkeit der Zuwendung besonders groß war. Maria war nach dem Herrn Jesus der liebesfähigste Mensch, der je gelebt hat. Das heißt, sie hat einen ungeheuren Radius der Liebesfähigkeit. Und wir glauben, dass wenn jemand bei Gott ist, dass dann die gewissermaßen Wirksamkeit umso größer wird. Wir glauben zum Beispiel, dass jeder Mensch auf der ganzen Welt gleichzeitig den heiligen Antonius anrufen kann. Und er da jetzt nicht unterscheidet, ja Moment, jetzt muss ich erst das erledigen und dann muss ich das erledigen. Sondern er ist ganz bei Gott, das heißt, er kann auch ganz da sein. Die Mutter Gottes ist bleibend ganz hier. Ein Punkt ist mir noch wichtig, so, das ist als Ordensmann mir so eingängig geworden. Es gibt in der Kirche große Sendungen, zum Beispiel die Sendung der Teresa von Avila, die Sendung von Ignatius von Loyola, die Sendung meines Ordensvaters. Ich stehe immer noch in dieser Sendung von meinem Ordensvater. Der ist wie eine Art Baum, aus dem ganz viele Sendungen herauswachsen. Aus seinem Ja zu Gott und wie er das gelebt hat, wachsen ganz viele andere Sendungen heraus. Ich kriege manchmal Mails von Mitbrüdern aus Italien, da steht dein sowieso in Don Bosco, schreibt er dann. In Don Bosco. Das ist interessant, gell? Irgendwie von dem Bild ist es, wir stehen in der gemeinsamen Sendung. Wir leben von diesem Jahr, von dieser Fruchtbarkeit. So eine weitreichende Fruchtbarkeit. Und wenn wir das gewissermaßen verstehen und applizieren, dann können wir sagen, alle Sendungen der Kirche gehen aus dem Jahr Mariens hervor. Das heißt, in dieser Antwort stehen wir alle drin. Alle. Jedes Jahr, das wirklich gegeben wird und so gemeint wird, geht aus dem Jahr der Mutter Gottes hervor. Anfang der Kirche, Mutter der Kirche. Wenn wir in die Kirche gehen, gehen wir zur Hausherrin. Das habe ich schon gesagt, die uns jedes Mal neu den Herrn in die Arme legt und hilft uns, unser Jagen zu sagen. In der Hoffnung, dass unser Jahr immer mehr ihrem Jahr ähnlich wird und dass unsere Liebe zu Christus ihrer Liebe zu Christus ähnlich wird. Wir werden dem ähnlich, was wir lieben. Wir kommen, wohin wir schauen. Wenn wir mit der Mutter des Herrn lernen, Ja zu Christus zu sagen, ihn zu lieben, dann werden wir ihm ähnlicher, so wie sie die ihm ähnlichste Person war, die je gelebt hat. Deswegen, warum eigentlich Maria? Naja, deswegen.